Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Ein beinahe Striptease machte sie berühmt und zum Schätzchen der Nation. Dabei war sie nie eins, wie sie in ihrem neuen Buch klarstellt. Was sie aber auf jeden Fall ist, eine der beliebtesten deutschen Schauspielerinnen. Selten habe ich persönlich im Vorfeld so viele Kommentare von Freunden bekommen, die schockverliebt waren, liebe Uschi. Die engagierte, meinungsstarke, moderne und stets neugierige Uschi Glas, heute unser Gast. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Danke.
Und herzlichen Glückwunsch zum 80. Fühlt sich's irgendwie schon anders an oder geht's einfach weiter, das Leben?
Ja, wie ich immer sage, es ist eine Zahl und ich war vorher noch nicht 80, deswegen weiß ich gar nicht, wie man sich fühlen soll. Das war allerdings auch schon früher die Frage, wie fühlt man sich, wenn man 50 ist? Keine Ahnung, ich war noch nicht 50 und ich denke, es ist nur eine Zahl. Und wichtig ist, wie man sich selber fühlt oder wie man sich lebendig fühlt oder halt, dass man neugierig bleibt, dass man einfach dankbar ist, auch dass man da sein darf natürlich.
Aber du sagst nur eine Zahl, viele auch gerade in der Branche verschweigen die Zahl ja und wollen gar nicht ihr Geburtsdatum verraten. Du gehst da ganz offen mit um.
Ja, ich habe von Anfang an eigentlich, habe halt gesagt, wie alt ich bin. Und das habe ich ja auch in meinem Buch geschrieben. Ein Schätzchen war ich nie. Da, und zwar hat ein Produzent mir gesagt, Sie dürfen nie Ihr Alter sagen. Denk mir, ja, warum nicht, ja? Oder eine Kollegin, einige, ja, du hast deinen Pass nicht gefälscht? Sag ich, nein. Ja, jetzt, dann war es eben, irgendwann war es halt so und jeder weiß, wie alt ich bin, also ich habe kein Problem damit.
Ich finde es auch so schön, weil du sagst ja auch im Buch, älter werden ist ja auch ein Geschenk.
Natürlich.
Also in anderen Sprachen sagt man ja auch nicht, ich bin, sondern ich habe 80, so ganz voller Demut auch, dass man es überhaupt so weit geschafft hat.
Ja, es ist ja auch so, wenn ich schon zurückschaue, wie viele Menschen ich um mich herum, die jünger waren sogar als ich, die ich schon verloren habe, also auch in jüngeren Jahren, also nicht jetzt, sondern auch früher, dann ist es einfach ganz, ganz selbstverständlich, dass man eigentlich für jeden Tag, den man da sein darf, dankbar ist oder dankbar sein müsste.
Ja, absolut, sehe ich ganz genauso. Ja. Also wir reden drüber. Wir schauen zurück, weil 80 ist eine gute Zahl, um zurückzuschauen, aber auch natürlich nochmal ein guter Moment, um auch nach vorne zu schauen, denn du hast ja noch viel vor und machst viel. Also darüber jetzt mehr. Ja, das bedeutet für alle, die den Zug nehmen müssen, wieder erstmal auf andere Alternativen umsteigen oder zu Hause bleiben. Hast du, Uschi, Verständnis für die ganzen Streiks?
Also ich finde es tatsächlich überzogen, weil es betrifft ja so viele Menschen. Es wird immer gesprochen von Urlaub. Also jeder, der in Urlaub fahren will und verliert die Zeit, ist schlimm. Aber es müssen ja Leute auch arbeiten. Die müssen von da nach da. Es müssen die Kinder versorgt werden. Es müssen die ganze Familie muss sich organisieren. Oder wenn du eben normalerweise dich in Zug setzt und machst da schon deine Arbeit und dann kommst du an und kannst du dann deine Besitzung oder was du machen musst, machen. Und wenn du dann auf die Straße musst, dann ist es halt wirklich verlorene Zeit, muss ich sagen. Und ich finde es jetzt schon übertrieben. Ich bin jetzt selber auch betroffen, weil ich ziemlich viel reisen muss jetzt im Moment. Und es ist einfach dann eben nicht zu bewältigen. Und das finde ich grenzwertig schwerst.
Wenn du reist, wirst du dann eigentlich viel angesprochen? Weil gerade so im Zug, wenn du da sitzt.
Ja, also das ist
nach wie vor,
das ist halt so, ja. Weil die Leute freuen sich. Ich meine, normalerweise, man ist ja nicht böse zu mir, sondern die freuen sich halt und wollen vielleicht ein Selfie machen. Dann machst du das halt schnell und dann ist die Sache erledigt. Das ist schon in Ordnung.
Und wie oft wirst du noch auf zur Sache Schätzchen angesprochen?
Ja, witzigerweise immer noch.
Also sich nehmen.
Auch auf die Apanage, witzigerweise. Das haben immer noch viele ins Herz geschlossen. Aber natürlich, Schätzchen ist schon der Renner. Also gibt es ganz oft, wenn ich in den Flieger gehe oder so, ich war immer Student, war ich so verliebt in Sie.
Und ja, waren alle verliebt.
Ja.
Wir zeigen auch nachher natürlich noch mal ein paar Bilder, weil das waren wirklich zauberhafte Momente. Ja, viele schöne Szenen und jede Szene eine schöne Erinnerung. Wie schaust du auf dein Leben? Mit welchem Gefühl? Was überwiegt?
Ja, eigentlich Dankbarkeit. Ich habe sehr viel Glück in meinem Leben gehabt. Ich habe Gott sei Dank 3 gesunde Kinder. Ich habe Enkelkinder schon jetzt, 3 Söhne, 3 Enkel, Buben. Und ich kann nur sagen, ich habe ein erfülltes Leben. Natürlich auch mit Auf und Abs, das gehört dazu. Aber im Endeffekt kann ich eigentlich überhaupt nicht klagen. Also ich habe auch wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt.
Und auch viele Freunde, was ja auch wichtig ist, dass man nicht alleine ins Alter geht und durchs Leben. Ne?
Ja, genau.
Eine sehr liebe Freundin, die möchte dir jetzt gerne noch mal was sagen. Pass mal auf.
Hallo, liebe Uschi. Gell, da schaust. Ja, weißt du, wie lange wir uns schon kennen? Seit 1969 Pepe der Paukerschreck, ein Lümmelfilm. Du warst schon ein großer Star von Winnetou und ich war ganz stolz, dass ich mit dir in einem Film habe spielen dürfen. Ich habe dich immer bewundert, habe dich oft getroffen bei der Designerin Gabriele Blachnik, unsere gemeinsame Freundin. Wir haben zusammen Geburtstag gefeiert, wir haben zusammen Kinder gekriegt. Wir haben beide weiter gedreht, du auch engagiert für dein Brotzeit-Charity, ich für Mukoviszidose und so. Ja, sind wir miteinander älter geworden. Ich bin so stolz, dass ich dich kenne, weil du bist so hübsch, so erfolgreich und so aktiv. Ich danke dir, dass du mich mitgezogen hast, oft auch jetzt bei dem neuen Engagement von dir gegen die Geiselnahme vom Gazastreifen. Ganz toll, wie du dich einsetzt. Bleib gesund, bleib so erfolgreich, bleib so schön. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Uschi. Deine Michaela.
Ist das süß,
oder?
Michaela, toll, ja.
Wunderbare Michaela May. Ihr kennt euch halt auch schon sehr lange,
ja, wie sie auch gerade sehr lange hat. Und natürlich ist es auch so eine Freundschaft, dass man sieht sich natürlich in München dann öfter und haben die gleichen Freunde. Wir haben verschiedene Freundinnen und Freunde, die wir beide gut finden. Ja. Und deswegen ist es also auch so eine Freundschaft, die eigentlich eher für mich selten ist. Ich habe nicht sehr viele Kollegen und Kolleginnen, die ich als Freunde bezeichne, wie die Michaela ist eine gute Freundin. Wir haben auch so gleiche Einstellungen und wir haben gute Diskussionen. Sie ist auch politisch engagiert. Und der andere Freund war eigentlich auch Elmar.
Mhm, Elmar Wepper.
Elmar Wepper, ja. Mhm.
Die Michaela May hat gerade angesprochen, euer Engagement zurzeit für Geiseln,
ja.
Israelische Geiseln im Gazastreifen. Was ist das für ein Engagement?
Das ist, da gehen wir jeden Sonntag, also jetzt zum Frauenwelttag war es am Freitag, da konnte ich nicht dabei sein, weil ich das selber in einer Show war, also in einer Talkshow. Aber wir gehen jeden Sonntag und demonstrieren. Ruhig, still, ohne Schreien, sondern schweigend durch München. Da wird immer die Etappe so angegeben, auch von der Polizei dann natürlich gesichert. Run for their life. Mhm. Und wir wollen erst aufhören, wenn die letzte Geisel befreit ist. Und das Engagement, ich mache das seit Anfang an mit, seit dem 7. Oktober, wo es passiert ist, die Woche drauf gingen dann schon diese Demonstrationen los. Und da waren wir am Anfang ganz wenig. Und jetzt sind es doch immer wieder mehr Menschen geworden. Und was ich eigentlich schon ziemlich bitter finde nach wie vor, dass es zu wenig Menschen gibt, die unseren jüdischen Freunden beistehen und sagen, ich erkläre mich solidarisch, ich gehe damit, ich nehme ein Schild von einer Geisel und gehe durch die Stadt. Und ich denke auch zu der Zeit, in der wir jetzt noch sind, müssen wir noch keinen Mut haben. Mhm. Aber dieser Antisemitismus ist derartig gewaltig geworden, dass es höchste Zeit ist, dass alle sich irgendwie erklären und solidarisch erklären und nicht sagen, ach, da gehe ich lieber nicht hin oder mache ich lieber nicht, weil die Zeit ist jetzt wirklich da, dass man sich stellen muss. Und ich sage immer, bevor es zu der Katastrophe ging, konnte man auch aufstehen. Mhm. Und da haben halt auch viele Menschen gesagt, ach nee, dann kaufe ich bei dem nicht mehr ein oder gehe nicht mehr zu dem Arzt und so weiter und so fort. Und dann ist es irgendwann zu spät. Mhm. Ja. Und ich bin wirklich entsetzt. Ich hätte nie gedacht, dass es in unserem Land mit der Vergangenheit noch mal so sich zeigt, dieser Antisemitismus. Mhm. Also ich bin entsetzt.
Aber mein größter Respekt, weil ich meine, seit Oktober jede Woche rauszugehen, jeden Sonntag zu demonstrieren, wo man auch einfach nur Kaffee trinken könnte, sage ich mal, sich zurücklehnen, Buch lesen.
Aber das ist immer so eine Geschichte.
Ja.
Weil den Kopf ins Sand stecken und sagen, ich weiß nichts, ich will nichts, ich mache nichts, ich engagiere mich nicht, das ist eigentlich sowieso nicht mein Leben.
Das zeichnet dich auch nicht aus, dass du einfach nur die Sachen geschehen liest, sondern du hast eine Meinung, du hast eine Haltung. Und wie gesagt, das macht dich aus. Und deshalb glaube ich auch der Buchtitel von dem neuen Buch jetzt, ein Schätzchen war ich nie, oder?
Ja, eben, weil ein Schätzchen ist ja eigentlich was ganz Nettes. Ja? Ganz nett und lieb und vielleicht anschmiegsam und ohne Widerspruch, einfach nett. Ja? Und ich glaube, also ich bin ein fröhlicher Mensch, ich bin positiv, das bin ich alles, aber ich bin nicht nett im Sinne von, man ist die nett und dann sagt sie nichts und dann lässt sie sich das einfach gefallen, ja, das geht schon. Nee, das war ich nie, Gott sei Dank.
Ja.
Und ich denke, man sollte in jeder Hinsicht immer sagen, wehret den Anfängen, ja, erst gar nicht zulassen.
Wenn du sagst, das warst du nie, warst du auch als Kind eher rebellisch und ein Trotzkopf?
Ja, mein Vater hat ziemlich gelitten. Und mir wird gesagt, mein Gott, warum hast du immer einen Widerspruch? Warum musst du immer einfach dagegen sein? Und das war ich eigentlich. Ich wollte immer hinterfragen, weil bei uns war natürlich nur strenge, also ich meine, das ist ja, wie man weiß, sehr lange her. Aber bei uns hatte halt der Vater tatsächlich das letzte Wort. Mhm. Und wenn er gesagt hat, jetzt ist Schluss, dann durfte auch meine Mutter nicht mehr sagen. Nichts mehr sagen. Und da habe ich gedacht, sag mal, was ist denn das? Also das konnte ich irgendwie nicht akzeptieren, warum man nicht doch noch mal was fragen kann oder noch mal sagen, ich habe aber doch recht oder irgendwie sowas.
Hier sehen wir euch, die Familie, ja. Die vier Kinder, du bist die Jüngste, sitzt ja vorne in dem Beiwagen, ne?
Ja, genau. Da haben wir so Sonntagsausflüge gemacht, das war eigentlich ganz schön immer. Später mal das Teenische magst du das dann gar nicht mehr, aber es war sehr schön. Und da sind wir halt, also mein Bruder ist nicht drauf, weil der hat das Foto gemacht, aber die sind halt dann mit dem Radl hinterher gefahren und ansonsten war die Mutti hunten gesessen, die Heidi und ich im Beiwagen und Sigrid und Gerhard sind geradelt.
Warst du denn eher Mama- oder Papakind?
Ich war Mamakind. Bei meinem Vater musste ich mich einfach reiben. Das liegt auch.
Erzeugt auch Wärme,
bei der Reibung. Ja, genau, absolut. Aber bei der ganzen Recherche, wie ich so wieder nachdenken musste über alles, es war natürlich so, das habe ich ja früher, also auch als junger Mensch schon immer nachgedacht, warum bin ich zu meinem Vater eigentlich anders als meine Geschwister? Aber ich habe ihn ja nicht gekannt. Der kam 47 aus der Gefangenschaft zurück und meine Geschwister kannten ihn natürlich. Meine Schwester ist 6 Jahre älter als ich, die Ältere, die hat den Papa ja immer gekannt. Ich habe den noch nie gesehen, den Kerl da. Da kommt er plötzlich rein und ist der Chef hier. Ja, und ich glaube, dass das mit schon ein Grund war, weil ich das war für mich ein Fremder erstmal, ja.
Aber es war dir auch in der Natur, denn auch in der Schule warst du ja eher rebellisch und mit deinen Freundinnen, die alle witzigerweise Uschi hießen. Ihr wart, glaube ich, die Uschi-Uschi-Uschi-Clique.
Wir waren eine ziemlich schlimme Gang. Also, weil es natürlich auch immer, die Uschi waren dabei, ja, so. Und ja, wir haben es den Lehrern zum Teil nicht leicht gemacht. Also, es war. Jetzt kann ich drüber reden, aber eine Zeit lang habe ich mich wirklich so geschämt.
Echt? So eine Freche warst du?
Ja, auch einfach, wenn man einen Lehrer, wenn man spürt als Kind, dass ein Lehrer unsicher ist oder sogar Angst hat, in die Klasse zu kommen, dann ist das natürlich, also da sind die Kinder meistens nicht so besonders nett.
Nee, Kinder können brutal sein.
Ja.
Aber dein Vater wollte natürlich auch nicht so gern, dass du deinen Kopf durchsetzt, weil du hast ja dann auch Flusen schnell im Kopf gehabt und wolltest raus aus Landau und nach München in die große Stadt. Hast du auch geschafft und Schauspielerin werden. Er hätte dich gern als Sekretärin gesehen. Also genau. Du hast da schon dich durchgesetzt.
Du bist zu hübsch, gell? Du heiratest dann immer mit 24, ist jede Investition in irgendein Studium oder irgendwas oder Abitur machen, das braucht man nicht, weil wir heiraten und dann ist fertig und mit 24 hast du 2 Kinder und als die Sache geritzt, dann waren die ganzen Investitionen für nichts. Ja. So war das und das war für mich also ein Ding der Unmöglichkeit. Habe ich gleich gewusst, das mache ich, todsicher mache ich das so nicht.
Du sahst aber auch so toll aus, wirklich. Wenn man das jetzt mal sieht zur Sache, Schätzchen. Hast du dich mit dem, was die Filmkritikerin gerade gesagt hat, identifizieren können?
Ja, ja. Ich meine, für mich war das ganz toll, als ich da bei Peter Schamoni da im Produktionsbüro war und gebeten wurde, sie hätten vor, einen Film eventuell mit mir zu machen. Und dann dachte ich, der Peter Schamoni, die ganze Schamoni-Familie war eine große Filmfamilie, die Regisseure waren, Drehbuchautoren, alles Mögliche. Und dann ging ich da in dieses Produktionsbüro da und da ist Peter natürlich da und dann war da so ein junges Mädchen da und der Werner, der hing da schon so in Seilen drin und den kannte ich natürlich auch nicht. Aber und dann sagte die so, ja, die könnte ich mir ganz gut vorstellen, die Uschi. Jetzt machen wir mal ein bisschen so, sag ich, Entschuldigung, was machen Sie? Sagt sie, ich führe Regie? Na ja, boah. Das ist toll, weil das war, also zu sagen, Schätzchen war meine 6. Hauptrolle, die ich gespielt habe. Und davor kannte ich nur Regisseurin, also nur
Männerwelt.
Männerwelt. Und jetzt war eben das Schöne, dass die May eine ganz entzückende, zartes ein Mädchen war. Also die war so klein und zart und so, aber schon resolut, die wusste genau, was sie will. Und dann hat sie die Probeaufnahme gemacht, dann habe ich sie also auch gekriegt. Und dann war das also eine ganz andere Arbeit natürlich. Viel improvisiert haben wir. Und ich sollte den Film natürlich nicht machen. Ich habe gesagt, ich will den unbedingt machen, weil ich habe irgendwie gespürt, der Werner schon immer mit seinem so irgendwie so verschroben, wie der war. Und da wusste ich schon, das gibt natürlich eine Auseinandersetzung. Das gibt Spannung, wenn ich mit dem Kerl spielen muss, ja. Und dann natürlich die Medi hat mich also total begeistert, weil sie so eine selbstbewusste, tolle Frau war.
Also die Agentin hatte dir abgeraten, aber du hast dich da durchgesetzt. Auch wieder die Rebellin, von der wir schon gesprochen haben, da war sie wieder.
Also natürlich, meine Agentin hat gesagt, unmöglich. Usch, jetzt sind sie gerade am Aufsteigen. Und dann so Low-Budget, Schwarz-Weiß-Film, kein Mensch will den sehen. Beim Horst Wendland, bei Realfilm, war ich auch unter Vertrag und musste ja da damals meine Ausbildungskosten zurückzahlen. Da hatte ich so einen Vertrag, dass ich also nur immer so und so viel Gage bekomme und das Rest geht an Rialto. Und der hat gesagt, kommt nicht in Frage, der Film wird nicht gemacht. Ich habe gesagt, das ist mir jetzt egal, ich mache den Film trotzdem. Und dann hat Frau Alexander gesagt, also ich glaube, dann wird er canceln. Dann haben sie ganz schön viel Schulden an der Hacke. Ich habe gesagt, ich muss den Film machen. Ich muss ihn unbedingt machen. Und dann habe ich ihn halt gemacht.
Gott sei Dank hast du ihn gemacht. Und schön auch, dass du dich auch dabei widersetzt hast, was denn die Regisseurin ja auch von dir wollte, dass du dich ausziehst. Ja. Da sollte es eine Nacktszene geben. Ja. Und da bist du auf die Corsage gekommen. Das war genau deine Idee.
Genau, ich habe von vornherein gesagt, also weil das war damals zu der Zeit war das einfach üblich. Das hat man witzigerweise auch unter die Kategorie Emanzipation gestellt. Und ich habe gesagt, was soll das für eine Emanzipation sein, wenn ich mir meine Kleider vom Leib reißen soll? Wer hat da was davon? Ich? Nein. Okay, also dann haben sie gesagt, ach, und auch Frau Alexander hat gesagt, oh, Sie haben sich noch so entzückend gebaut, Sie haben so eine schöne Figur, das können Sie doch machen. Ich sage, ich will aber nicht. Ich habe zu der Zeit schon x Filme abgesagt, also waren auch Co-Produktionen dabei. Ich habe gesagt, ich mache das einfach nicht. Die Seele musst eh schon hinlegen, da musst du nicht nur nackt rumrennen. Und dann habe ich mir das mit der Corsage ausgedacht und habe gesagt, ich habe mir was ausgedacht, bitte lass mich das mit dir mal vorspielen. Und dann hat sie gesagt, ja, okay. Und dann war ich bei der Frau Klinis, habe mir kein Panzer gekauft, weil damals waren die Mieter waren furchtbar. Ja. Dann haben wir die so schön geschnitten und so Ding und Schleifel reingemacht und so. Und dann habe ich mir vom Sweetheart, damals war das die Modeboutique in der Leopoldstraße, noch ein Kleid machen lassen. Da habe ich gesagt, Bernd, es muss so sein, ich muss da hinten aufmachen können. Und dann muss ich es einfach nur so runterrutschen lassen und dann ist die Corsage da. Dann habe ich dem gesagt, also ich spiel's dir vor. Und dann waren wir schon in dem Laden da, wo die Polizeiinspektion gedreht wurde. Und damals gab's noch kein Closed Set oder sowas Ähnliches, sondern da haben alle Zuschauer, alle Passanten haben da so ins Fenster geschaut, oh, was ist da los? Ja, ja. Und dann habe ich das also vorgeführt. Und die Mäh hat kurz das angeschaut und dann hat sie in die Runde geschaut. Die Beleuchter, die Bühnenarbeiter, alle Männer. Und im Fenster haben auch ihre Männer reingeschaut. Und die alle, oh, ja. Hat sie gesagt, so machen wir das. Und dann habe ich also sozusagen mich gerettet. Und außerdem war es dann natürlich auch später die Diskussion, das war die Idee. Weil wenn man nur nackt dasteht, ist nichts.
Zauberhaft.
Dann kommt plötzlich das daraus, dann schaut es halt sexy aus und ist viel sexier, als wenn du blank dastehst. Ja.
Und hast du die Corsage noch?
Ich habe sie leider nicht.
Och, ja. Passen wird sie ja wahrscheinlich noch.
Ja. Das ist schade, ich finde auch schade, dass ich es nicht habe.
Also du hast danach auch internationale Angebote bekommen.
Ja.
Und hast auch mit unter anderem gespielt, Jean Gabin, ne? Hast du gespielt. Aber bist dann in deutschen Produktionen treu geblieben, bist auch in München wohnen geblieben.
Ja, ich habe also natürlich Angebote gehabt. Ich habe das auch schon öfter erzählt. Das war der Film mit Romy Schneider und Piccoli, Michel Piccoli. Und das Drehbuch war so furchtbar, dass ich zum Beispiel gesagt habe, das kann ich nicht spielen, das packe ich mit meiner Seele nicht, ich kann es nicht. Das war so grausam, so furchtbar, ich habe mich schon fast beim Lesen übergeben und ich habe dann auch der Frau Alexander und damals William Morris Agency, die haben gesagt, she's crazy, ja, und ich habe gesagt, ich kann es nicht machen. Mhm. Und das verstehe ich auch darunter, dass ich selber treu zu bleiben, wenn man irgendwie versteht, dass man etwas nicht machen möchte und einfach man merkt, das tut mir selber weh, das tut mir, das verletzt mich, dann muss man auch mal wirklich sagen, ich mach's nicht.
Auch wenn man dann nicht mit der Romy Schneider spielt.
Ich hätte mit der Romy wahnsinnig gern gedreht.
Auch so eine tolle Wahnsinn. Frau. Aber du hast ja auch noch andere Frauen, tolle Frauen kennengelernt und mit denen arbeiten dürfen und können, unter anderem Hannelore Elsner.
Ja.
Die Zeit vergeht. Wer hält sie auf? Mein Spiegelbild wird manchmal fremd. Doch mein Blick ist noch derselbe. Jung und wach, bereit für mehr. Ich will was spüren und nicht
Mama,
ruhen.
Für dich?
Für mich?
So wie früher.
Ja, hallo?
Einfach
Guten Abend,
nur.
Ihr Nachbar vom Tisch 21. Darf ich bitten?
Ja, gerne.
lebe ein zweites Mal. Und dann lebe voll und ganz.
Der schöne Film Club der einsamen Herzen mit der leider auch verstorbenen Hannelore Elsner. Ja. 2019 ist der Film rausgekommen, 2019 ist sie auch verstorben.
Ja.
Wart ihr Freundin?
Ja, wir waren Freundinnen. Wir haben ja ganz früh, auch in so einem Lümmelfilm, hat sie die Geneviève aus Frankreich gespielt und hat es entzückend gemacht. Und die Hannelore war bestimmt kein einfacher Mensch, aber ich habe sie einfach sehr, sehr verehrt, weil sie eine ganz tolle Schauspielerin war, weil sie frech war, weil sie ich weiß, dass sie auch ja, manchmal auch schlechte Laune hatte, aber ich habe sie so genommen, wie sie ist und habe sie einfach gemocht und wir haben sehr viel miteinander gelacht. Und es war für mich eigentlich, als wir den Film gemacht haben und sie das Lied gesungen hat, es war wie eine Art, dieser letzte Song, den sie singt, wie ein vorhergesehener Abschied irgendwie. Wie ich den Film gesehen habe, ich habe ihn Gott sei Dank alleine zu Hause angeschaut, ich war so fertig. Mhm. Es hat mir sehr, sehr weh getan.
Gerade auch, finde ich, das ist so, ja, wie sie das singt, ja, und auch der Text natürlich. Und ja, du hast ja so einen Moment schon mal gehabt mit einem sehr lieben Freund. Du hast ja schon andere liebgewonnene Freunde leider gehen lassen müssen. Ja. Elmar Wepper, du hast ihn vorhin erwähnt, mit dem du viele Drehtage, viele Filme gemacht hast. Ihr wart ein ganz wunderbares Paar und er ist auch schon verstorben und du warst einen Abend vorher noch bei ihm.
Ja, ja. Also wir haben, Elmar und ich, mit Elmar habe ich die meisten Drehtage gehabt überhaupt, weil wir haben ja Polizeiinspektion an unsere schönsten Jahre und dann natürlich zwei München in Hamburg gedreht, haben immer viel Spaß gehabt. Der Elmar war ein toller Kollege, immer präpariert, immer drauf und immer engagiert, die Rolle so zu spielen als Ralf Maria Sagerer, der Dr. Sagerer war und so. Es hat mit ihm riesen, wirklich viel Spaß gemacht. Und eben der, wie ich vorher von der Michaela auch sagte, ist der Elmar zu einem Freund geworden. Nicht nur ein Kollege, mit dem ich gern immer noch gedreht hätte. Ich habe immer gedacht, vielleicht machen wir jetzt doch noch mal was. Und es hat mir sehr wehgetan, weil es war ganz eigenartig, weil er darauf bestanden hat, dass wir zum Essen kommen sollen. Und es war dann ein Montag und zuerst war das schon am Samstag geplant und da konnten wir nicht. Ich sagte, okay, dann machen wir es gleich Montag, ja? Nicht wieder so lange warten. Dann haben wir es wunderschön zu Abend gegessen. Es war ein toller, toller Abend mit tollen Gesprächen. Und am nächsten Tag ruft seine Frau an und der Elmar ist gegangen. Also es war furchtbar. Mhm.
Dann glaube ich. Also vor allem du, man merkt auch, wie sehr du ihn geliebt hast, kann man schon sagen, ja, weil du ein schönes Zitat auch am Anfang deines Buches hast von ihm.
Weil er war ein Mensch. Der Elmar war auch nie so. Es gibt ja Kollegen, ich nehme das keinem übel. Jeder muss sein Leben so machen, wie er will. Die aber nur so auch ständig. Ach, da habe ich den Film gemacht und da habe ich das gemacht und dann war ich am Theater und da habe ich das. Du denkst, oh Gott, machen das Ärzte untereinander auch? Denke ich mir immer. Und der Elmar war auch so. Der hat seine Rollen intensiv gespielt und ist aber dann ausgestiegen und war dann privat Elmar Wepper. So. Und wie ich das auch mache, ich will nicht das immer über, jetzt habe ich Migräne und jetzt kann ich leider nicht und jetzt muss ich irgendwie so, sondern das ist mein Beruf und das ist mein Privatleben. Und da war der Elmar ein ganz großer Schatz. Ja, wir haben viel Spaß gehabt miteinander.
Seinem Bruder Fritz geht es ja leider auch nicht gut. Heute auch Titel auf der Bild-Zeitung, der ist im Hospiz in Oberbayern, wird von seiner Familie betreut. Ja. Hast du Kontakt? Oder?
Also ich habe ihn gesehen eben das letzte Mal bei der Beerdigung
von Elmar. Elmar.
Ja. Mhm. Und jetzt im Moment nicht, nee. Mhm.
Ja, das ist das Gemeine. Wenn man älter wird, ist zwar schön, aber man verliert eben Menschen, die man lieb gewonnen hat, die es nicht schaffen. Gut, dass du trotzdem auch immer wieder junge Projekte machst, mit jungen Leuten, mit Kindern, auch Jugendlichen arbeitest. Und es gibt einen wunderbaren Film, der jetzt ins Kino kommt im Mai. Und das ist die zweite Folge von Max und die Wilde Sieben.
Vera, wie siehst du denn aus?
Ist dein Föhn explodiert? Was ist denn los? Wer sagt schon?
Ich habe heute Nacht kein Auge zugemacht.
Wieso nicht?
Ich habe...
Was?
Ach, nichts. Dafür bist du noch zu klein.
Bin ich nicht?
Ja, nun sag schon.
Ich habe heute Nacht deine Stimme gehört. Die Stimme einer Toten.
Ach so.
Wie, ach so?
Ach, schlecht geträumt. Ne?
Ich war hellwach die ganze Nacht.
Und wen hast du gehört?
Frau Blösemann.
Jetzt hast du gerade ganz konzentriert zugeschaut. Ja. Hast du ihn schon ganz gesehen?
Nein,
überhaupt?
Nein, gar nicht.
Also von daher ist es für dich jetzt
Meter
das erste Mal.
Gesehen, ja.
Also es ist ein wunderbarer Film. Günther Maria Hallmark haben wir gerade gesehen. Thomas Thieme spielen auch mit.
Ja.
Worum geht es da genau?
Ja, es geht eben, wir leben in einer Seniorenresidenz. Mhm. Und der kleine Junge ist der Sohn einer Pflegerin. Mhm. Ja. Und der muss jetzt da im Altenheim praktisch mit den alten Leuten da auskommen und wird natürlich auch verspottet in der Schule, da, weil er nur mit alten Leuten ist. Und wir haben aber so eine, uns separiert, also die Wilde Sieben, das ist der Tisch Nummer 7 in diesem Essensraum. Und da haben wir uns zusammengetan und haben dann irgendwann gesehen, dass wir den kleinen Jungen aufnehmen müssen, den Max. Den nehmen wir jetzt in unsere Gang mit rein und dann lösen wir nämlich Kriminalfälle.
So ein bisschen Marple-mäßig. Aber was ich schön finde, du warst da ja auch gerade wieder so ein bisschen besonders gekleidet. Und man sieht dich ja in letzter Zeit öfter in so Rollen, wo du auch ironisch mit dir selbst bist und komische Rollen spielst. Also Fuck You Goethe habe ich geliebt. Das war wunderbar. Also das finde ich auch rebellisch eigentlich, dass du sagst, ich gehe noch mal so ein bisschen aus der Komfortzone raus.
Ja, natürlich. Es ist ja gerade bei Fuck You Goethe war es so, dass der Bora Daktikin, der Autor und Regisseur von dem Film, eigentlich, der war ein großer Fan von meinen Pauker-Filmen da, von unseren. Und der hat gesagt, ich möchte so gern, dass die Uschi Glas, diese Ingrid Leinbacher, die sagt, spinnst du, die macht das nie. Die spielt nur Hauptrollen und so. Und hat das so lange hin und sagt, ihr müsst probieren, dass sie die privat, man muss sich selber fragen, nicht die Agentur fragen und so. So ist es dann auch passiert. Und dann haben die gesagt, ja, sie spielen ja nur Hauptrollen, aber würden sie mal, ich spiele nicht nur Hauptrollen, ich will nur einen Anfang und ein Ende haben. Ich laufe nicht zweimal durchs Bild und kriege da vielleicht eine nette Gage und dann habe ich aber nichts gemacht. Ja. Ja. Und dann hat der Bora eben gesagt, nee, ich hätte da schon eine gute Idee, wir können ein bisschen ausbauen. Und dann habe ich gedacht, das mache ich. Weil Bora habe ich also mitbekommen für Türkisch für Anfänger, den Film. Und da habe ich gedacht, Menschenskinder, dieser junge Kerl kann Komödie. Der hat das gute Timing, dass du eigentlich gerade schon nicht mehr lachen magst, weil du denkst, das ist jetzt zu viel. Und dann haut er dir so eine Pointe hin, dass du einfach lachen musst. Ob du dich dann schämst dafür oder nicht, das ist egal. Auf jeden Fall, hat mir groß Spaß gemacht. Und dann habe ich die Herausforderung natürlich angenommen mit großer
Glücklicherweise,
Freude.
Glücklicherweise, ja, super, ist echt toll geworden. Über dein politisches Engagement haben wir schon gesprochen, aber du engagierst dich auch sozial seit vielen Jahren. Der Name deines Projekts ist hier Programm. Es geht um Brot und Zeit für Kinder. Und da bekommen die Kinder einfach, was sie brauchen morgens, was ganz Wertvolles, Frühstück.
Liebevoll wird hier alles vorbereitet. Morgens um 6 an der Grundschule am Johannesland im Süden von Hamburg. Die freiwilligen Helfer machen Frühstück für bedürftige Schulkinder.
Viele kommen und sagen, ja, wir haben schon Kuchen gegessen oder wir haben Chips gegessen oder so. Einfach zu zeigen, wie man gesund morgens isst. Diese Ruhe und dieses miteinander klönen, miteinander Zeit haben.
Die freuen sich richtig und die gehen auch 10 Mal, wo wir schon sagen, die sind so klein, aber der Magen muss so groß sein, weil die hauen rein.
Spätestens um 7:15 muss alles angerichtet sein. Die Senioren und Seniorinnen geben aber viel mehr als nur ein ansprechendes Frühstücksbuffet.
Man muss Kinder mögen, man muss Kinder respektieren und das spüren die Kinder dann auch. Und wenn man das dann zurückbekommt und zu einer Begrüßung oder zu einer Verabschiedung eine kurze Umarmung bekommt von einem Kind, das ist eine tolle Sache und zeigt, dass wir dann auch, ich sag mal, von der Vertrauensbasis hier auf dem richtigen Wege sind.
All das ist Teil des Projektes Brotzeit, das vor 15 Jahren von der Schauspielerin Uschi Glas ins Leben gerufen wurde. Laut Verein kommt in Deutschland jedes 5. Kind hungrig zur Schule.
Es ist halt alles kostenlos und so. Und weil hier alle nett sind, dann, ja.
Wenn man jetzt hier vor der Schule herkommt, dann ist es hier immer gemütlich und ich mag das.
Das Schöne ist, hier zu reden und das Essen schmeckt auch gut.
Weil ich auch dann satt bin.
Seit Vereinsgründung konnten mehr als 15,5 Millionen Frühstücke ausgegeben werden. 375 Schulen sind Teil des Projekts und so bekommen 15.000 Kinder täglich Nahrung und Zuwendung. Als Frühstückshelfer sind Senioren und Seniorinnen gefragt, aus bestimmtem Grund.
Mathe, aber keine Arbeit, oder?
Generationen zusammenbringen und dass sie einfach miteinander zu tun haben, voneinander profitieren, in Kontakt kommen. Und deswegen sind uns Senioren wichtig, weil die auch morgens Zeit haben und eben ja, nicht zur Arbeit gehen.
Erzieherin Nina Tanklajew ist von der Schule angestellt und jeden Morgen vor Ort. Sie weiß, dass kleine Gesten eine große Wirkung haben, vielleicht sogar für das spätere Leben der Kinder.
Die Gemeinschaft, hier das Aufeinander achten und vielleicht einfach auch selber, wenn sie erwachsen sind, zu wissen, also wie wichtig es ist, ein Frühstück zu haben, wenn man selber Kinder hat, dass man den Kindern Brot schmiert und vielleicht auch einfach da sitzt und ihnen zuhört.
Brotzeit finanziert sich durch Spenden. Das gilt auch für die Lebensmittel. Einmal die Woche lässt die Supermarktkette Lidl die Waren für das Frühstück liefern. Grundlage für ein Ehrenamt, von dem nicht nur die Kinder profitieren.
Ich habe immer wieder gemerkt, wenn Kinder zuerst so ein bisschen verschlossen sind und man ist so mal ein paar Wochen mit ihnen zusammen, sie tauen auf. Ja. Dann bringen sie einem etwas, sie erzählen einem etwas und das ist halt die schöne Sache daran.
Und das bereichert das, ne? Ja. Das ist einfach für das Leben eine tolle Sache, eine tolle Bereicherung.
Und es werden immer Leute gebraucht. Also nicht nur hier bei uns in Hamburg. Also es werden immer Frühstückshelfer gesucht und leider zu wenig noch gefunden.
Denn Brotzeit wird gebraucht. Schon im nächsten Jahr wollen insgesamt 600 Schulen das Frühstück anbieten. Damit Kinder nicht mit einem Loch im Bauch in den Unterricht gehen müssen.
Ein so tolles und wichtiges Projekt. Im Namen der Kinder einfach mal Dankeschön an dich und an all die ehrenamtlichen Helfer da draußen. Und oft stehst du ja selbst morgens und schmierst Brote.
Ja,
ne?
Also ich besuche natürlich die Schulen. Ja. Und wie ich jetzt gerade wieder gesehen habe, was ich so toll finde, dass unsere Senioren, die werden natürlich auch ein bisschen angehalten und geschult. Aber wie sie das immer schön machen, da siehst du dann die Gabelchen und alles drin und so. Und das ist einfach toll. Und das Glück ist nicht nur, dass die Kinder versorgt werden jeden Tag, sondern vor allem haben wir dadurch, dass wir in der Not, weil wir wussten nicht, wer soll das Frühstück machen, die Idee, und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir Menschen fragen, in erster Linie natürlich Frauen, ob sie nicht Lust hätten, der Gesellschaft oder den Kindern was zurückzugeben. Und dann hat sich daraus eigentlich ergeben, dass wir ganz viele Menschen aus der Einsamkeit herausholen. Weil die in Rente gehen ist erstmal Hurra und dann ruft keiner an und du sitzt allein in der Wohnung. Und es betrifft natürlich in erster Linie Frauen. Und ich muss auch sagen, wir brauchen ständig neue Helfer und zusätzliche Helfer, weil wir halt ständig wachsen. Und deswegen, wenn irgendjemand Lust hat, das zu machen, es wäre ein großes Glück, muss ich sagen. Und man hat ja wieder an den Kindern auch gesehen, was die... Oder die Beschreibung auch, dass die Kinder sich dann gut benehmen und Danke sagen und Guten Morgen sagen. Das ist alles die Arbeit eigentlich von unseren Seniorinnen und Senioren.
Und man kann es ja auch einfach mal ausprobieren, wenn es dann
natürlich,
doch nicht passt.
Natürlich, kann auch einer sagen,
wenn ich
kann
möchte,
nur zwei
aber einfach
Tage
mal den Schritt machen, mal sich mal melden, kommen,
ja,
gucken,
genau.
Ausprobieren.
Man kann sich da in der Homepage auch mal ein bisschen erkundigen, was es ist. Und so, und wie gesagt, ich erlebe das immer, egal in welcher Stadt ich bin, sagen die, Gott sei Dank habe ich wieder eine Struktur, Gott sei Dank habe ich eine Aufgabe und ich werde gebraucht. Das ist das Tolle.
Tolles Gefühl. Kann ich mir vorstellen, dass das gut ist. Und es ist eine Win-Win-Situation eben für beide, für die Kinder und für die Senioren. Uschi, was bei 80? Fragt man sich natürlich, was jetzt noch? Dieses Wörtchen noch ist ja eigentlich schon fast altersdiskriminierend, finde ich. Das kommt dann ab einem bestimmten Alter. Also frage ich einfach nur, was kommt? Was ist?
Also erstens mal mein Verein Brotzeit soll weiter wachsen, weil der Bedarf einfach da ist. Ob man das jetzt schlimm findet oder nicht, es ist der Bedarf da. Auch in den bestehenden Schulen ist mehr Bedarf da. Und ich freue mich einfach, wenn man den Kindern dadurch einen guten Start geben kann. Und dass sie eventuell dann auch auf eine weiterführende Schule gehen können, weil sie eben in der Leistung auch insgesamt besser werden. Ja. Und dann möchte ich natürlich ein bisschen Filme noch machen. Ja, gerne. Und ja, dann freue ich mich natürlich über meine drei Enkelkinder und das ist immer ein großes Fest, wenn ich die sehen darf. Es ist immer was zu tun.
Und alles, was wir jetzt.
Und ich freue mich, dass ich gesund bin.
Das ist das Wichtigste, weil sonst macht ja alles keinen Spaß. Ja. Und morgen, wir haben schon mehr Zeit gehabt als sonst, aber noch nicht genug für dein tolles Leben. Deshalb morgen die Lesung im Thalia-Theater in Hamburg hier. Wer es schafft, gerne hingehen. Uschiglas live. Und morgen bei uns ist der Sicherheitsexperte Dr. Christian Mölling. Und wir reden über die neue Konfliktordnung und fragen uns, müssen wir uns vom Frieden verabschieden? Morgen die Antwort. Wäre schön, wenn Sie dabei sind. 18:45 hier bei DAS. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön, Uschi.
Danke,
Zeit für uns hat es.
Dankeschön.
Freut uns sehr.
Hat Spaß gemacht.
Freut mich.